بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Liebe Geschwister, inshallah, wir sind heute zur dritten Sitzung über Al-Aqida, und zwar den Teil des Tawhid. Wir wollen heute weitermachen zum Buch des Tawhid. Und zwar sagte der Autor, erwähnt jetzt einige Verse, die auf den Tawhid hinweisen, den Allah Ta'ala im Koran, zu dem Allah Ta'ala im Koran aufruft. Und er sagte als nächstes: وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat An-Nahl, 16. Sura, Vers 36 auf der Seite 271: Und wir haben ja bereits in jeder Gemeinschaft einen Gesandten erweckt und ihm praktisch mitgeteilt: Dient Allah und meidet die falschen Götter. Dient Allah, meidet die falschen Götter. Und sollen wir uns diesen Vers anschauen. Das Wort, wir haben jede Gemeinschaft einen Gesandten erweckt, also das Wort Gemeinschaft, arabisch ist Ummah. Und das Wort Ummah wird im Koran mit vier verschiedenen Bedeutungen erwähnt. Also das Wort Ummah hat im Koran vier verschiedene Bedeutungen, je nach Kontext. Die erste Bedeutung ist, Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat An-Nahl, also in der gleichen Sura, im Vers 120, Seite 281, Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah. Das heißt, Ibrahim war eine Gemeinschaft. Also, er war eine Gemeinschaft, Allah demütig ergeben. Und gemeint ist hiermit eben, er war ein Imam, ein Vorbild, ein Führer. Das ist die erste Bedeutung von Ummah. Dann die zweite, die erste Bedeutung war die Gemeinschaft, die wir im ersten Vers erwähnt haben. Die zweite Bedeutung ist der Imam, der Führer. Die dritte Bedeutung, die Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt hat, ist in Surat al-Zukhruf, er sagte, Inna wajadna, also über die Kuffar sagen, Inna wajadna aba'ana ala ummah. Das heißt, wir haben unsere Vorväter in einem Glaubensbekenntnis vorgefunden. Das ist in Surat al-Zukhruf, Surat 43, Vers 22. Wir haben ja bereits unsere Väter in einer bestimmten Glaubensrichtung vorgefunden. Also ist Al-Millah die Glaubensrichtung oder das Glaubensbekenntnis. Und das gleiche im folgenden Vers, also ein Vers später. Vers 22 und Vers 23. Und die vierte Bedeutung von Ummah ist Al-Zaman, das heißt die Zeit. Und zwar sagte Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Yusuf auf der Seite 241, im Vers 45, وَدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّهُ, das heißt im Vers 45, und sich nach einiger Zeit erinnerte, und erinnerte sich nach einiger Zeit. Und zwar war das derjenige, der mit Yusuf zusammen im Gefängnis war. Er erinnerte sich nach einer Zeit, dass die Person, die mit ihm im Gefängnis war, jemand war, der Träume deuten konnte. Und das also bedeutet Ummah, und auch an anderen Stellen wird beantwortet die Zeit. Und der Vers, den wir vorgelesen haben, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, wir haben in jeder Gemeinschaft bereits einen Gesandten entsandt oder erweckt, bedeutet, dass es in jeder Gemeinschaft seit Nuh a.s. ist der erste Gesandte Allahs, der erste Rasul, bis zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam gab es für jede Gemeinschaft einen Gesandten. Und die Weisheit, die dahinter steckt, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Gesandten entsandt, hat er uns erwähnt in Surah An-Nisa, im Vers 165, Surah An-Nisa, Surah Nummer 4, Vers 165, Seite 104, Surah 4, Seite 104, Gesandte, also Rusulan, Mubashirin wa Munzirin. Gesandte als Verkünder froher Botschaft und als Überbringer von Warnungen. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ, damit die Menschen nach den Gesandten kein Beweismittel gegen Allah haben. Also gemeint ist, damit die Menschen am Tag der Auferstehung nicht sagen können, zu uns ist kein Rasul gekommen, wir konnten ja nicht wissen, was der Islam ist, und deswegen haben wir auch keine Muslime. Eine weitere Weisheit, die dahinter steckt, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Gesandten entsandt hat, ist, wie er sagte, in Surah Al-Anbiya, Surah 21, Vers 107, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Wir haben dich nur als Barmherzigkeit für die Weltenbewohner entsandt. Und Barmherzigkeit mindestens dadurch, dass er uns zeigt, was der Weg zum Paradies ist und wie man aus der Hölle, wie man von der Hölle entkommen kann. Und weitere Weisheit ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala, indem er den Propheten, die Propheten, die Gesandten geschickt hat, hat er sie geschickt, damit sie uns den Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala zeigen. Denn der Mensch selbst kann nicht wissen, was Allah liebt und nicht liebt. Und er kann auch nicht wissen, der Mensch kann nicht wissen, durch welche Ibadah man zu Allah subhanahu wa ta'ala kommen kann. Und wie man betet, wie man fastet, all diese Sachen, alle Ibadat müssen von den Propheten vorgegeben werden. Insofern ist das eine gewaltige Weisheit der Entsendung der Gesandten. Und die Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala, also wir haben unter jeder Gemeinschaft einen Gesandten entsandt. Und dann sagt er, dient Allah, ani'budullah, dient Allah. Das heißt, dient Allah, wie wir gesagt haben, Ibadah, eine der bedeutendsten Ibadah ist, dass man sich Allah subhanahu wa ta'ala sich vor ihm erniedrigt. Dass man sich vor Allah subhanahu wa ta'ala erniedrigt. Und deswegen ist die Bedeutung dieses Verses, dass ihr euch vor Allah subhanahu wa ta'ala erniedrigt, indem ihr den Gottesdienst für ihn verrichtet. Und über Gottesdienst, Ibadah, haben wir schon gesprochen. Und dann die Aussage des Barmherzigen, وَجِتَنِبُ الطَّاغُوت, und meidet die falschen Götter. Das ist eine Auslegung. Also Götter hier ist eine Auslegung. Wie gesagt, man kann in Tafsir, das ist eine von den Angelegenheiten, die eigentlich wichtig sind. Also man findet zum Beispiel in manchen Übersetzungen jetzt die falschen Götter. Und in anderen Sätzen findet man vielleicht andere, die Aufsässigen oder irgendetwas. Ja? Das ist alles nichts Falsches. Und die eine Übersetzung ist nicht falsch und die andere ist richtig oder so etwas. Sondern das Wort Tarot beinhaltet mehrere Bedeutungen. Und wenn ich übersetze und suche mir eine Bedeutung aus, die richtig ist, dann ist meine Übersetzung richtig. Und genauso der Mufassir. Manchmal findet man, dass ein Mufassir sagt, mit zum Beispiel mit Wulm in diesem Vers ist Kufr gemeint, mit Ungerechtigkeit Kufr gemeint. Der andere sagt, mit Wulm ist hier gemeint Versuch, jede Art von Frevel. Beide haben recht, denn sie haben das Wort Wulm, die Ungerechtigkeit, was viele Sachen beinhaltet, mit einer Bedeutung erklärt. Und das ist, nennen wir auf Arabisch, Tafsir Shay Bibadihi. Das heißt, dass man ein Wort erklärt mit einem Teil der Bedeutung dessen, was es beinhaltet. Und das ist erlaubt. Ja? Das heißt nicht, dass eins falsch ist und eins richtig ist. Und, so, und das ist einer der wichtigen Punkte, sodass man weiß, dass viele Tafsir-Bücher, die unterscheiden sich in den meisten Stellen überhaupt nicht. Sondern der eine erklärt es auf eine Weise, der andere erklärt es auf eine andere Weise. In Wirklichkeit, beide Bedeutungen, die sie gesagt haben, sind in dem Vers beinhaltet. Und nicht eine, nicht die andere ist doch beinhaltet. Ja. Zum Beispiel Wulm, die Ungerechtigkeit. Wenn gemeint ist die große Ungerechtigkeit und jemand sagt damit Kufr, hat er recht. Wenn er sagt Schirk, hat er recht. Ja. Wenn er sagt, Juhud, das Leugnen überhaupt, hat er recht. Alles ist, gehört zum, zur großen Ungerechtigkeit dazu. Oder wenn jemand zum Beispiel, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, er vergibt nicht, dass man ihm etwas beigesetzt, Schirk, vergibt er nicht. Jetzt sagt jemand zum Beispiel, also das heißt, er vergibt nicht, wenn Allah subhanahu wa ta'ala, wenn man ein Salah, ein Gebet für jemand anderes verrichtet außer Allah. Das ist richtig. Und wenn eine andere Person sagt, wenn man fastet für jemand anderes außer Allah, das ist richtig. Und wenn der nächste sagt, wenn man Hajj macht für jemand anderes außer Allah, das ist auch richtig. Alles ist in dem Vers beinhaltet. Alles ist eine Form des großen Schirk. Ja. Das ist eine wichtige Sache. Und insofern, das Wort وَجِتَنِبُ الطَّاغُوتُ und meidet die falschen Götter, meidet das Wort اجتنب ist sehr interessant, weil اجتنب ist noch mehr als nur tut es nicht. Es gibt ein paar Menschen, die, wenn man es ganz höflich ausdrückt, keinen Verstand haben. Und zwar diskutieren sie mit jemandem und sagen dir, im Koran steht nicht drin, dass Alkohol verboten ist, haram ist. Und dann sagst du zu ihnen, sehr wohl steht es drin, sagen sie, nein, steht nicht drin. Und sie haben recht in dem Sinne, dass Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, Alkohol ist verboten, ist haram, so steht es nicht drin, natürlich nicht. Aber es steht doch was viel Schlimmeres drin. Es steht, die Formulierung, die Allah subhanahu wa ta'ala verwendet hat, ist noch viel schlimmer. Denn er hat gesagt, das nur als kleiner, sagt man, Ausflug, Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, dass der Satan will ja zwischen euch nur Feindschaft und Hass sehen durch berauschenden Trank und Glücksspiel und euch vom Gedenken Allahs und vom Gebet abhalten. Wollt ihr damit nun wohl aufhören? Fahal antum muntahun. Das heißt, er hat es in einem Satz gleichgestellt mit Feindschaft, mit Hass, mit dem Alkohol natürlich, dem berauschenden Getränk, dann das Glücksspiel, was wir alle wissen, dass es verboten ist, und dass er durch diese Sachen jemanden vom Gebet und vom Gedenken Allahs abhalten will. Und wenn jemand dann nicht versteht, dass das verboten ist, dann hat er keinen Verstand. Oder er sagte im Vers vorher, und das ist eigentlich der Grund, warum ich es erwähnt habe, und ihr glaubt, berauschender Trank, Glücksspiel, Opfersteine, Lustpfeile sind nur ein Gräuel vom Werk des Satans. Er sagt, Gräuel, Werk des Satans. Und dann sagt er, so meidet ihn, auf dass es euch wohl ergehen möge. Und das umgekehrte Verständnis dieses Verses ist, wenn ihr das nicht meidet, dann wird es nicht, euch nicht wohl ergehen. Das ist die umgekehrte Bedeutung des Verses. Und Ijtinab, das Meiden von einer Sache, bedeutet nicht nur, dass du die Sache nicht erst tust, sondern bedeutet, dass du gar nicht erst nahe kommen darfst zu der Sache. Also du sollst die Sache meiden, gehst außen rum, gehst erst gar nicht hin. Aber wenn er sagen würde, deswegen, wenn jemand an einem Tisch Alkohol trinken würde, dann dürfen wir nicht einmal dabei sitzen. Denn der Prophet hat uns gesagt, dass die La'na, der Fluch, auf alle herabkommt, die es trinken, die es nicht trinken, wenn sie an einem Tisch sitzen, wo Alkohol getrunken wird. Aber beim Schweinefleisch ist nicht der Fall. Wenn du an einem Tisch sitzt, wo jemand Schweinefleisch isst, darfst du an seinem Tisch sitzen. In dem Sinne, dass du bekommst nicht die Sünde davon. Okay? Und insofern, weil Allah hat nicht gesagt, beim Schweinefleisch, fajitanibu, also in dem Sinne, geht gar nicht erst in die Nähe, sondern er hat es nur bei bestimmten Sachen gesagt, wie diese Sachen, Glücksspiel und Alkohol und die anderen Sachen, die erwähnt sind in diesem Vers. Und deswegen, und Ijtinab hat Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt, also in Bezug auf Alkohol und in Bezug auf Rijis, fajitanibu Rijisa min al-Authan, vermeidet den Gräuel der Götzen. Vermeidet den Gräuel der Götzen. Also in Bezug auf Schirk hat er das erwähnt, das Wort Ijtinab, und in Bezug auf Glücksspiel und Alkohol und solche Sachen. Insofern bedeutet das, dass das Verbot noch viel schlimmer ist, als die Leute, wie sie gedacht haben. Sie haben gedacht, weil Allah nicht sagt, haram, ist es nicht verboten, sondern man soll es eher nicht machen. Und das ist einfach ein Irrweg. Und deswegen bedeutet die Aussage, wo ständig Tagut meidet den Götzendienst und kommt gar nicht erst einmal in die Nähe. Okay, was bedeutet Tagut? Tagut ist erstmal eine Person. Also nicht die Bedeutung, sondern Tagut bezieht sich auf eine Person, auf einen Menschen. Und kommt vom Wort Turyan. Oder hat die gleiche Wortwurzel wie das Wort Turyan. Und Turyan wird übersetzt mit zum Beispiel Transgression, das heißt, man überschreitet irgendwie seine Grenze, oder Tyrannei. Wie dem auch sei, es bedeutet tatsächlich in der arabischen Sprache, dass man seine Grenzen überschreitet. Irgendwie seine Grenzen überschreitet. Das ist die allgemeine, reine Wortbedeutung dieses Wortes. Allah subhanahu wa ta'ala, und der Beweis dafür ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, in Surat al-Haqqah, in Surah 69, Vers 12, auf der Seite 567, sagt er, Vers 11, das ist ein Druckfehler hier. Vers 11, also nicht im Koran, sondern im Buch. Vers 11, gewiss, als das Wasser das Maß überschritt, trugen wir euch ja auf dem fahrenden Schiff. Gewiss, als das Wasser das Maß überschritt. Inna lamma taralma. Tara heißt überschreiten, die Grenze überschreiten. Als das Wasser die Grenzen überschritten hat. Also so viel Wasser ist dort gewesen. Zur Zeit von, wer ist es, geht es um Allah. Wahrscheinlich um Nuh oder Allah. Auf jeden Fall, das Wasser hat das Maß beschnitten, das ist das Wort Tara auf Arabisch. Und das ist das Verb vom Wort Turyan, von diesem Substantiv. Und Tarut hat Ibn al-Qayyim rahimahullah zusammengefasst und gesagt, dass Turyan, also sinngemäß, ist die Tatsache, dass der Diener seine Grenzen überschreitet in Bezug auf jemanden, der ihm folgt, dient oder gehorcht. Um das nochmal zu verinnerlichen, noch einmal, Turyan ist die Tatsache, dass der Diener, Al-Abd, der Sklave, seine Grenzen überschreitet in Bezug auf jemanden, der ihm folgt, dient oder gehorcht. Und Tarut ist dann die Person selbst, die damit zufrieden ist, dass jemand anderes dieser Person gehorcht in Dingen, in der sie nicht gehorchen darf. Und diese Person folgt in Dingen, in der sie nicht folgen darf. Und diese Person dient in Dingen, in der sie nicht dienen darf. Und das ist die allgemeine Definition von Tarut. Und jemand ist ein Tarut, wenn er damit zufrieden ist erst. Erst wenn er damit zufrieden ist. Warum sagt man das? Also stellt euch mal vor, Isa ibn Maryam a.s. wird er angebetet. Und das ist eine Form von Turyan. Und man würde aber nicht sagen, er ist ein Tarut. Warum? Weil er war ja nicht damit zufrieden. Und er wird auch nicht damit zufrieden sein, ist nicht damit zufrieden, dass er angebetet wird von Menschen. Und insofern ist Tarut, bezieht sich nur auf diejenigen Leute wie Pharaon zum Beispiel. Allah hat über ihn gesagt, dass er das Maß überschritten hat. Tara, hat er über ihn gesagt, er hat das Maß überschritten. Und er ist ein Tarut, weil er angebetet worden ist und damit zufrieden war. Und der Beweis dafür ist, dass er sogar gesagt hat, ich bin euer höchster Herr. Ana Rabbukumul A'la. Ich bin euer höchster Herr. Und insofern ist er ein Tarut, weil die Leute ihm gehorcht haben mit Dingen, die sie nicht hätten gehorcht haben. Sie haben ihn angebetet und sie hätten ihn nicht anbeten dürfen. Und er war damit zufrieden. Na. Na. Und was meint man mit dieser Dreiteilung? Also, dass man jemandem folgt in Sachen, denen man nicht folgen darf. Und dass man jemandem gehorcht in Dingen, denen man nicht gehorchen darf. Und dass man jemandem anbetet, obwohl man nicht anbeten darf. Beispiel dafür hat er erwähnt, sind zum Beispiel hier, sagt der Gelehrte, und zwar jemandem folgt, dem man nicht folgen darf. Al-Kohan, das sind die Wahrsager. Die Wahrsager, das ist eine gewaltige, verbotene Sache, dass man zu einem Wahrsager geht und ihm glaubt, was er einem erzählt. Die zweite Sache sind Zauberer, Sahara, Zauberer, dass man ihnen folgt in dem, was sie, in dem man ihnen folgt und tut, was sie einem sagen. Und Ulama su, das heißt die üblen Gelehrten, Gelehrte, die einen in die Irre führen, dass man ihnen gehorcht oder ihnen folgt, das heißt, wenn sie einem eine Fatwa geben oder irgendetwas, dass man das macht, was sie irgendeinem gesagt haben, obwohl sie üble Gelehrte sind und in Wirklichkeit kein wahres Wissen haben, keinen wahren Ilm haben. Jemanden, den man anbetet und der es nicht verdient, angebetet zu werden, sind Al-Asnam, sind die Götzen selbst, die falschen Götter. Sachen, die aus Stein hergestellt werden, Sachen, die aus Holz hergestellt werden und die angebetet werden, sei es Statuen, die teilweise angebetet werden, oder sei es auch nur Ideen von Gottheiten oder Bilder, die gezeichnet werden, also Bilder, die gezeichnet werden, die Götter darstellen sollen und die man dann anbetet. Alles das sind Ausnahmen. Und Leuten, denen man gehorcht und denen man nicht gehorchen darf, sind zum Beispiel Regierende, die Allah nicht mehr gehorchen, indem sie etwas erlauben, was verboten ist, und etwas verbieten, was erlaubt ist. Also etwas, was halal ist, machen sie haram, und etwas, was haram ist, machen sie halal. Wenn man ihnen darin folgt, dann folgt man Tawarit. Tawarit heißt, das ist der Plural von Tawut. Also wenn man erlaubt eine Sache, die verboten ist, weil der Regierende das so gemacht hat. Also zum Beispiel der Regierende erklärt, man sagt, Riba für Halal. Zins nehmen für Halal und geben. Also nicht für Zins nehmen. Das ist eine so eine Sache. Zins nehmen und geben sind das Gleiche. Beides Haram. Also wenn eine Regierung Zinsen erlaubt und für erlaubt erklärt und man gehorcht ihnen darin und sagt, jawohl, es ist erlaubt, weil sie es auch gesagt haben, es erlaubt ist und sagt, jetzt darf man danach handeln, dann folgt man einem Tawut. Und wie gesagt, das ist sehr, sehr gefährlich. Sehr, sehr gefährlich. Weil Istihlal führt in vielen Fällen zum Kufr. Also Istihlal heißt, dass man eine Sache, die verboten ist, sagt, die ist halal. Oder umgekehrt. Eine Sache, die haram ist, sagt, eine Sache, die halal ist, sagt, sie ist haram. Das beides ist höchst gefährlich und kann unter Umständen zum Kufr führen. Na. Und der Beweis, dass nur diejenigen Tawut genannt werden, denen man folgt oder die man anbetet und denen man gehorcht und nicht diejenigen, die das tun, das heißt, diejenigen, die folgen und die gehorchen und denen ist eben die Aussage Allahs, wo er gesagt hat, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ. Das heißt, siehst du nicht jene, denen ein Teil der Schrift gegeben wurde? Sie glauben an Zauberei und falsche Götter. Al-Jibt und Tawut. Und wie gesagt, das ist ein Tafsir, denn der Vers hat einen Offenbarungsgrund. Die Gelehrte, Sheikh Abu Bakr al-Jazairi, hat gesagt, das ist die schlimmste Falschzeugnisaussage, die es jemals in der Geschichte gegeben hat, diesen Vers. Weil die Mushrikin, in der damaligen Zeit von Makkah, sie haben vor ihren Augen jetzt Juden gehabt, in Medina zum Beispiel oder sonst wo. Und dann kam Muhammad s.a.w. mit seinen Sahaba als Muslime. Und dann haben die Juden, Entschuldigung, dann haben die Mushrikin gesagt, die Mushrikin, die wussten jetzt nicht, wer es auf der Wahrheit, sie oder die Muslime oder die Juden, wie auch immer, und die wollten eine Selbstbestätigung haben. Die Mushrikin wollten eine Selbstbestätigung haben. Und dann haben sie zu den Juden gesagt, sag mal, oh Juden, sind wir Mushrikin auf dem richtigeren Weg oder Muhammad und seine Freunde? Die Juden wurden gefragt, ja? Und die Juden sind ein Volk der Schrift. Das heißt, die haben eine Tora und da steht drin, was Tawhid ist und was Kufr ist. Und da steht drin, dass Muhammad dann kommen wird und so weiter und so fort. Und Mushrikin, die beten tatsächlich diese 360 Götter an. Ja? Und die fragen jetzt die Juden, wer ist auf dem richtigen Weg? Wer Götzendiener, Mushrikin oder Muhammad und seine Freunde? Und dann haben die Juden gesagt, nein, natürlich, ihr seid auf dem richtigen Weg. Und das ist ein netter Shahadat-Zur, also Falschzeugnisaussage. Nur als eine gewaltige Falschzeugnisaussage. Und dann hat Allah subhanahu wa ta'ala gar nicht mit ihm diskutiert. Also hat nicht irgendwie gesagt, oh ihr Juden, lest doch mal eure Tora. Ich habe euch doch gesagt, dass Tawhid ist und was Kufr ist und dass Muhammad s.a.w. seine Freunde recht hat. Nein. Allah hat geantwortet folgendes. Er hat gesagt, أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهِ. Das sind diejenigen, die Allah verflucht hat. Und wenn Allah verflucht, für den wirst du keinen Helfer finden. Weil die sind blind. Sie sehen nicht ihre eigene Schrift. Also Allah hat gar nicht mit ihnen erst diskutiert und dann sind die Leute, die verflucht sind. Wer so eine Aussage macht und nicht die Wahrheit erkennt, der verdient es nicht, dass man, weil die Hujja, das Beweismittel hat Allah ihnen schon gegeben und es hat ihnen nichts gebracht, also verdienen sie den Fluch. Und das ist eine Sache, die trifft nicht nur auf Juden zu, die solche Sachen sagen, sondern das trifft kann auch auf Leute zutreffen, die Wissen über die Religion, über den Islam haben und trotzdem falsche Sachen sagen. Die trotzdem falsche Sachen sagen, obwohl sie genau wissen, wie es im Koran steht. Oder wie es in der Sunna des Propheten steht. Ja, möge Allah uns davon bewahren, weil es geht darum, dass Allah sagt uns diese Geschichten, diese Ereignisse, nicht damit wir einfach das lesen und sagen, subhanallah, wie schlimm sind die Juden, wie so weiter und so fort, zur Zeit des Propheten zumindest, Aber sondern es geht darum, dass wir aus diesen Fehlern lernen und nicht ihnen nachahmen. Na. Und für dieses Buch entscheidend ist die Aussage aus diesem Vers, den wir vorgelesen haben, die Bedeutung des Verses, eben dass Asnam, Götzen, die angebetet werden, sind Tawarit, das heißt, das Plural von Tawarit, sind eine Form des Tawarit und Dinge, die außer Allah subhanahu wa ta'ala angebetet werden. Na. Und Tawhid, liebe Geschwister, hat zwei Arkan, zwei Rücken. Das heißt, man sagt auf Arabisch, Rücken, Bestandteile. Wenn ein Bestandteil ist eine Sache, wie wenn sie nicht vorhanden ist, dann ist die ganze Sache nicht vorhanden. Und bei Ibadat, bei Gottesdienste, wenn ein Rücken nicht da ist, ein Rücken im Salah, ist zum Beispiel das Stehen. Okay? Wenn das nicht da ist im Gebet, wenn man nicht steht im Salah, dann ist das Gebet nicht da. Ja? Da hat man nicht gebetet. Natürlich, wie gesagt, das ist allgemein. Ja? Beim Tawhid ist das Gleiche. Es gibt zwei Dinge im Tawhid. Wenn die jetzt nicht da sind, dann ist der Tawhid nicht vollständig und nicht voll komplett und auch gar nicht erst da. Und zwar einer nennt man Isbat, dann nennt man Nafi. Isbat bedeutet das Zuschreiben. Dass man eine Sache sagt, sie ist so. Sie zuschreibt. Allah gerade zuschreibt oder irgendeinen Zustand beschreibt. Nafi bedeutet das Abschreiben. Dass man eine Eigenschaft abschreibt. Okay? Wenn ich zum Beispiel sage, du hast eine Hose an, dann ist das eine Zuschreibung. Dann schreibe ich dir diese Eigenschaft zu. Du trägst diese Hose. Wenn ich sage, du hast keinen Rock an, dann ist das ein Abschreiben. Nicht abschreiben in einem Buch, sondern ich schreibe die Eigenschaft ab. Das heißt auf Deutsch, du hast diese Eigenschaft nicht. Ich schreibe diese Eigenschaft ab, das heißt, ich sage, du hast diese Eigenschaft nicht. Das ist unterschiedlich zu und abschreiben. Das sind zwei Gegenbegriffe. Und Beispiel, wenn ich zum Beispiel sage, Zaid hat eine Hose an. Dann hat Zaid eine Hose an, fertig. Dann bedeutet es noch lange nicht, dass Zaid der Einzige ist, der eine Hose an hat. Okay? Wenn ich aber sage, niemand hat eine Hose an, außer Zaid, dann ist er der Einzige. Dann haben die anderen zum Beispiel weite Kleider. Okay? So, das ist ein Unterschied. Und dadurch, dass ich gesagt habe, niemand hat eine Hose an, außer Zaid, dann bedeutet das, dass der erste Teil ist Nafi, eine Verneinung, ein Abschreiben der Eigenschaft von allen Personen, und Isbat ist außer Zaid, bei ihm ist es so, bei ihm schreibe ich die Eigenschaft zu. Und dadurch wird Zaid einzigartig unter uns. Das nennt man Tawhid. Also das heißt, dadurch ist er einzigartig geworden in Bezug auf diese Eigenschaft. Und das Gleiche befindet sich bei La ilaha illallah, wie wir wissen, und zwar La ilaha ist Nafi, ein Abschreiben, eine Verneinung. Es gibt niemanden, der der Anbetung würdig ist. Niemanden, der angebetet werden darf. Keinen Ilah, keinen Gott. So. Und nicht keinen Schöpfer. Also man sollte denken, Schöpfer. Nee, Ilah heißt nicht Schöpfer. Ilah heißt, wenn der angebetet wird. Ein Gott. Okay? Das ist Ilah. Also wenn man sagt La ilaha, das heißt, es gibt keinen Gott. Dann sagt man illallah, außer Allah. Subhanahu wa ta'ala. Und deswegen ist das eine Verneinung und eine also Abschreiben und ein Zuschreiben, und dann ist somit der Tawhid vollkommen, und dadurch ist Allah einzigartig, weil allen anderen ist es abgeschrieben worden, verneint worden, dass sie Götter sind, außer Allah subhanahu wa ta'ala, und somit ist er einzigartig und ein Einziger. Und das sind die zwei Arkan, die zwei Rukens vom Tawhid. Ja. Und dieser Vers wurde erwähnt, den wir erwähnt haben, um zu zeigen, dass Allah subhanahu wa ta'ala unter jeder Gemeinschaft einen Gesandten erweckt hat und ihm den Tawhid auferlegt hat, dass er ihn verkünden soll unter den Menschen. Jeder einzelne Gesandte Allahs, von Nuh bis Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waren es alle Rusul. Warum habe ich jetzt gesagt von Nuh? Der erste Rasul, weil Nuh a.s. ist der erste Rasul, oder erste Nabi, der zu einem Volk geschickt worden ist. Also es heißt, dass das Volk von Nuh ist das erste Volk, das vom Tawhid abgekommen ist und Schirk begangen hat, das erste Volk. Also zwischen Adam a.s. und Nuh war immer Tawhid. Und erst ab Nuh a.s. gab es Schirk. Und deswegen war er der Erste, der zu einem Volk gesandt worden ist, um sie wieder zu La ilaha illallah aufzurufen. Ja. Aber ein Prophet, Nabi, war Adam a.s. hat der Prophet gesagt, Nabi und Mukallam, also ein Prophet, mit dem gesprochen worden war. Also sogar direkt. Allah hat mit Adam direkt gesprochen im Paradies.